sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zurück nach einer kleinen Pause zu Sideline, der USL Podcast. Wir sind zurück bei meinsportpodcast.de, die uns wie üblich auf jedem Podcast-Player eures Herzens hosten. Und auch heute bin ich wieder nicht ganz alleine hier, sondern habe die Super Anne mit dabei, mit der wir heute unter anderem über die Super League reden. Hallo Anne.
Hallo.
Letzte Woche hatten wir, wie auf den sozialen Netzwerken schon gesagt, eine kleine Pause eingelegt, aufgrund terminlicher Schwierigkeiten. Dafür haben wir heute das komplette Programm für euch. Wir haben ein doch sehr unterhaltsames Spiel aus der USL Championship, ein Spiel aus der USL Super League, also der neuen ersten Damenliga, und zu guter Letzt haben wir die beiden Halbfinalbegegnungen im USL Leagues Cup für euch im Gepäck, denn die beiden Spiele wurden heute Nacht ausgespielt und wir können euch dann mitteilen, wer sich im Finale gegenüberstehen wird. Bevor wir dazu kommen, kommen wir zu einem kleinen Transfer, der in der USL-Community echt gut aufgenommen worden ist, wo Anne und ich vielleicht aber eine ganz andere Meinung zu haben. Denn es geht um Nick Markanage, das aktuelle Top-Talent von Charleston Battery. Bei dem wurde nämlich bekannt, dass er in die zweite spanische Liga zu CD Castellón wechseln wird, sobald die Saison beendet ist. Liebe Anne, als du davon mitbekommen hast, was war so dein erster Gedanke und ja, was ist deine aktuelle Sicht auf den Transfer, vielleicht den Verein oder generell alles, was so drumherum geht?
Na gut, die erste Reaktion ist natürlich, dass man, an sich ist es ja cool, wenn Spieler aus der USL in sogar ein europäisches Land wechseln, und die zweite spanische Liga ist natürlich auch schon mal ein guter Schritt. Klar, das Team, zu dem er wechselt, die sind erst frisch aufgestiegen, also die werden jetzt nicht um den Aufstieg in die erste Liga spielen, sondern eher einen Klassenerhalt, aber ist ja trotzdem okay. Was man kritisch sehen könnte, ist natürlich die Frage, was waren die Transfergebühren?
Da macht die USL wie üblich ein größeres Geheimnis drum. Immerhin konnten wir es ein bisschen eingrenzen, denn Charleston gab bekannt, dass er für eine sechsstellige Summe und eine Weiterverkaufsgebühr wechseln wird. Sechsstellig heißt also alles zwischen $100.000 und $999.999. Ist immer noch eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Einnahmen. Und ich finde, selbst wenn er für knapp unter 1 Million Euro wechseln würde, ist es immer noch verdammt wenig. Es wäre also weder ein USL-Rekord, noch wäre sonderlich viel Geld.
Vor allem für das, was er gerade in der Liga leistet, weiß ich nicht. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn er da deutlich unter Wert verkauft wird. Aber das ist ehrlich gesagt auch das, was ich generell von amerikanischen Spielern schon seit Jahren den Eindruck habe, egal in welcher Liga. Also selbst MLS-Transfers sind in meinen Augen oftmals viel niedriger angesetzt, als würden die Spieler sich innerhalb von Europas befinden. Da werden ja teilweise absurde Transfergebühren gezahlt. Aber sobald es ein amerikanischer Spieler ist, der in den USA spielte und zum Beispiel nach Europa kommt, da ist die Summe dann irgendwie deutlich niedriger, als wenn sie in Europa gewesen wären.
Gehe ich mit. Denn ja, selbst wenn man aber die standardmäßigen 10-20% Weiterverkaufsgebühr noch dazu rechnen würde, müsste der gute Kerl ja mal eben für, sagen wir mal, 50 Millionen wechseln, damit Charleston wenigstens 5 Millionen irgendwie als Weiterverkaufsextra bekommen würde. Und selbst dann wären es maximal 6 Millionen, was auf europäischem Kontext immer noch Peanuts ist. Deswegen, ich bin nicht so recht überzeugt davon. Und zum anderen, er ist aktuell, Stand heute an der Aufnahme am 12. September, mit 25 Toren in der Saison punktgleich auf dem quasi Tore-Rekord für eine einzelne Saison in der USL. Oder wird es höchstwahrscheinlich auch knacken, dass er die meisten Saisontore in der USL-Geschichte geschossen hat. Allein deswegen würde ich schon sagen, dass es mehr wert ist als maximal $999.99. Und zum anderen, irgendwie ist mir der Hype um Nick Markanich ein bisschen zu hoch, muss ich sagen. Ja, er hat letztes Jahr schon nicht ganz schlecht performt und ist aktuell auch gut drauf. Wie oft haben wir schon gehypte Stürmer gesehen, die wir für großartig hielten, die ihre Leistung aber nicht auf lange Sicht quasi beibehalten konnten? Und daher bin ich so ein bisschen neutral und denke mir, wenn er mir diese Art Leistung mit mindestens 10 Toren und Vorlagen pro Saison jetzt für 3-4 Jahre zeigen würde, dann verstehe ich den Hype. Würde ich sagen, genießt es, aber geht nicht zu hoch rein. Denn selbst ein Davy Selke war ja mal ein gehypter Stürmer. Und daher, um es kurz zu machen, ich finde, die Ablöse ist eher ein schlechter Witz und verstehe so nicht so richtig den Hype dahinter. Für den Transfer natürlich immer cool, wenn USL-Spieler nach Europa wechseln und in die höheren Ligen wechseln. Ob er es gut schaffen wird, sich zu akklimatisieren, ob es wirklich eine gute Vereinswahl ist, das wird man sehen. Aber eben ein weiterer Beweis dafür, dass Charleston ganz gut darin ist, junge Spieler zu fördern und gut zu verkaufen. So haben sie es ja mit Fiese Barajas zu Saisonbeginn gemacht. Und jetzt ist Nick Markanich eben der Nächste, der den Wechsel in ein größeres Fußballland oder für eine größere Ablöse gehen wird.
Genau.
Stichwort gehen. Wir gehen jetzt mal zurück in die Welt der Fakten und der Teams und nicht zu den Einzelspielern. Und wir gehen gleich mal in die Super League. Denn hätten wir letzte Woche aufgenommen, hätten wir gar kein Super League-Spiel für euch analysieren können, denn das einzige Spiel, was da gewesen war, wurde ja abgesagt. Diese Woche hatten wir die komplette Bandbreite an Spielen und haben uns für die Partie zwischen Spokane Sephir aus Spokane, Washington und dem Brooklyn FC aus New York entschieden. Erste Frage, liebe Anne, wie gefielen dir die Trikots auf dem Platz? Und zweitens natürlich die übliche Frage, was ist dir hängen geblieben von der Partie?
Was natürlich interessant war, war, dass wir Brooklyn jetzt das erste Mal sehen konnten, weil, wie du schon gesagt hattest, davor das Spiel ist ausgefallen und auch die anderen Spiele davor sind ausgefallen. Die Trikots gerade von Brooklyn sind jetzt nicht besonders spannend. Das ist einfach nur die umgekehrte Variante für Auswärts und Heim. Aber der Sponsor fällt auf. Über den können wir mal sprechen, weil der Sponsor deutschsprachigen Raum kennt man ihn, glaube ich, nicht so sehr, aber es gibt, wenn man ein bisschen recherchiert, tatsächlich deutschsprachige Artikel über diesen Sponsor, weil die was Interessantes machen. Völlig wertfrei jetzt. Der Sponsor ist Liquid Death, also der quasi flüssige Tod. Und diese Firma macht nichts anderes, als in Österreich Wasser abzufüllen in Aludosen und diese dann für viel Geld in den USA zu verkaufen. Das machen sie wahrscheinlich durch recht geschicktes Marketing und sprechen damit vermutlich eine Zielgruppe an, die irgendwie Bock hat auf so ein Modegetränk, ein Wasser in Österreich abzufüllen, um es dann in den USA zu verkaufen. Ist schon interessant. Und aus dem Grund steht die Firma auch so ein bisschen in der Kritik, dass sie Greenwashing betreiben, weil sie beispielsweise immer wieder darauf hinweisen, wie schlecht ja Plastik ist, was an sich ja nicht falsch ist, aber zeitgleich sie selbst ja kein bisschen besser sind, weil natürlich auf einem anderen Kontinent Wasser abzufüllen in eine Aludose, was jetzt auch nicht das Allerbeste ist, ist jetzt auch wirklich nicht biologisch sinnvollste Methode.
Ich würde sagen, die machen das Nestlé-Modell. Also Nestlé und Co. haben ja auch oft so eine Möglichkeiten, dass sie in anderen Ländern Wasser abschöpfen und für deutlich mehr Geld verkaufen. Und machen die sich da halt wenig die Mühe für ein krasses Marketingkonzept. Da kriegst du halt Trinkwasser, was wie Trinkwasser aussieht. Und die machen halt so ein bisschen fancy Werbung und nettes Design und so weiter drumherum. Aber ja, kann man davon halten, was man will. Ich würde sagen, wir gehen auf Sportliche. denn die Partie war jetzt auch nicht sonderlich krass, um ganz ehrlich zu sein. Die erste Szene, die mir aufgefallen ist, die ich auch berichtenswert fand, war das erste Tor der Partie. Und ich dachte mir voller Hoffnung, hey, das ist ja die Schwester von Fabi Rehse, von Hertha, die da getroffen hat, bis ich sah, dass ihr Name anders geschrieben wurde. Denn die gute Dame heißt Reese, also nicht R-E-E-S-E im Englischen, sondern R-I-E-S, also quasi wie Riese. Und sie kriegt einen perfekten Querpass am linken Strafraum, ja, Rand und am Pfosten zugeschoben und muss den Ball noch per Pike reinhauen. Und das war das erste richtig gute Schönchen, was auch verwandelt worden ist. Das heißt, ein Querpass vom rechten Strafraumrand zum linken Pfosten. Die gute Dame hält ihren Fuß noch hin und lenkt den Ball an Sydney Martinez vorbei ins Tor von Brooklyn, womit Spokane in Führung geht. Kein sonderlich spektakuläres Tor, aber immerhin, es zählt.
Ja, allerdings ist mir vor allem danach aufgefallen, dass Spokane an sich auch verdient führte, weil, was heißt danach, davor sogar schon, weil sie sowohl vor dem Tor wie auch danach immer wieder mal noch die besseren Chancen hatten, wie ich fand. Also beide Teams hatten Chancen, aber die von Spokane waren irgendwie besser rausgespielt und waren vielversprechender. Es fehlte dann nur am Ende das Quäntchen Glück, was man braucht, oder halt den besseren Abschluss. Da wäre durchaus mehr drin gewesen. Es fallen noch weitere Tore, zum Beispiel in der 86. Minute. Das ist allerdings eine Situation, wo man sagen kann, ganz schön viel Pech. Die Torhüterin von Spokane, Isabel Nino, kommt raus, weil der Ball Richtung Strafraum kommt und kaum eine Verteidigerin dabei ist. Und sie kommt auch erstmal an den Ball, kann ihn aber nicht halten. Und deswegen ist eine Gegenspielerin mit in der Nähe, schnappt sich diesen Ball und sie versucht, mit dem Fuß nochmal ranzukommen, trifft aber den Fuß ihrer Gegenspielerin im Strafraum, was die logische Konsequenz eines Elfmeters mit sich bringt. Und der wird dann letztendlich direkt verwandelt von Jessica Gassiano. Das ist, ja, also die Situation passiert. Da hätte sie vielleicht auch nochmal anders agieren können, ja. Aber da ist auch Pech einfach mit dabei.
Gehe ich voll mit. Und so bleibt es am Ende auch dann bei dem Spielstand. Das heißt, die Partie geht 1-1 aus. Und man muss sagen, ich finde es auch unterm Strich nicht ganz unverdient. Man muss halt auch sagen, beide Teams sind halt noch echt frisch dabei. Das war jetzt Spokanes zweites Spiel überhaupt und das erste Spiel von Brooklyn. Das heißt, dass da manche Automatismen noch nicht funktionieren oder dass manche Leute sich jetzt noch ein bisschen eingewöhnen müssen auf ihre Mitspieler oder Mitspielerinnen, ist völlig selbstverständlich. Und trotzdem fand ich, merkte man den Unterschied. Also bei Spokane lief das schon viel eher, was die richtigen Passwege und Laufwege anging. Da wirkte schon mehr nach einer Teamarbeit, während Brooklyn noch ein bisschen zusammengewürfelt wirkte. Aber auch da, die Zeit wird sich geben. Und ja, immerhin hat jetzt jedes Team mindestens einmal gespielt. Ja, das bringt uns zu einer interessanten Tabellenkonstellation. Denn manche Teams haben schon dreimal gespielt, manche erst einmal. Carolina ist auf der 1 mit 7 Punkten aus 3 Spielen. Tampa Bay hat 5 aus 3 Spielen. Dallas folgt mit 2 aus 2. Und auf dem letzten Playoff-Platz haben wir DC mit 2 Punkten aus 3 Spielen. Die restlichen Teams wären Stand jetzt, nach eben erst 3 Spieltagen, unter dem Playoff-Strich. Heißt Spokane mit 2 Punkten, Brooklyn mit 1 Punkt aus 1 Spiel. Und ganz unten sind dann Lexington mit 1 Punkt aus 1 Spiel und Fort Lauderdale ebenfalls. Kurios, es ist immer noch nicht ganz klar, wo die Spiele eigentlich übertragen werden. Denn wir sagten euch ja in unserem letzten Stand, dass die Spiele nur noch live bei der Zone übertragen werden und bei YouTube gar nicht mehr. Gab es jetzt schon mehrmals die Fälle, dass die Spiele trotzdem auf YouTube gezeigt worden sind. Und wenn man jetzt auf die aktuelle How-to-Watch-Info-Seite der Super League geht, taucht Europa gar nicht mehr auf. Denn da stand vorher quasi USA, Außengebiete der USA und Mittelamerika plus Europa. Europa stand quasi in allen mitteleuropäischen Ländern der Zone dazu. Jetzt steht Amerika Peacock, US-Außengebiete so und so und Rest der Welt bei YouTube. Das heißt, wenn ihr es bei der Zone nicht finden solltet, guckt gerne beim USL-YouTube-Kanal nach und andersrum auch. Denn vielleicht müssen sie sich echt nochmal eingrooven, wer eigentlich jetzt wie viele Spiele zeigt und wann oder wann man Spiele vielleicht doch auf YouTube zeigen kann. Deswegen haltet euch das Lesezeichen zum YouTube-Kanal immer noch im Browser.
Und wer es bei The Zone findet, möge uns doch bitte mal schreiben. Ich habe den The Zone NFL Games Pass und kann darüber ja auch andere Ligen sehen, habe aber die Super League nirgendwo finden können. Vielleicht habe ich nicht das richtige Abo, weil The Zone ja mit verschiedenen Abos arbeitet, aber eigentlich glaube ich es nicht, dass es daran liegt.
Gut, ich würde sagen, das ist doch ein gutes kleines Schlusswort für diesen Take. Helft uns gerne weiter an der Stelle und wenn ihr die Super League auch schon mal verfolgt habt, lasst uns doch gerne ebenfalls wissen, wie ihr die Spiele so fandet und ob ihr vielleicht schon ein Favoritenteam habt, was euch gefällt. Wie üblich auf den bekannten Wegen. Und ich würde sagen, wir gönnen uns eine kleine Trinkpause für den Hals und dann sind wir gleich zurück in der USA Championship. Bis gleich.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind ebenfalls zurück in unserer Lieblingsliga im USL-Kosmos. Oder sollte ich sagen, noch Lieblingsliga? Man weiß ja nicht, wie es mit der Super League weitergeht. Wir haben uns eine Partie rausgesucht, die besonders torreich war am letzten Wochenende. Denn die meisten anderen Spiele waren so 1-0-Partien oder gingen zumindest ähnlich knapp aus. Und wir nehmen nicht das 5-0 von North Carolina, denn Chris Jericho sollte beim Wrestling bleiben und nicht als Fußballkommentator arbeiten. Und daher gehen wir in die Partie von den Colorado Springs Switchbacks, denn die hatten die Tampa Bay Rowdies zu Gast. Colorado, derzeit definitiv durchaus gut dabei und überraschend stark für viele. Tampa Bay, eigentlich immer ein gutes Team im Osten, allerdings mit manchen seltsamen Schwächephasen. Mit Hinsicht auf diese Partie, liebe Anne, was waren so deine Erwartungen und wie bist du so aus der Partie rausgegangen? Warst du zufrieden? Würdest du sagen, nee, Ergebnis war eigentlich zu hoch? Was so ging in deinem Köpfchen ab?
Also meine Erwartung war, dass das ein spannendes und enges Spiel werden wird. Beide Mannschaften da wirklich versuchen, am Ende damit den 3 Punkten rauszugehen. Und dementsprechend fand ich das Endergebnis, unter Anbetracht des Spiels war es schon gerechtfertigt, aber unter Anbetracht meiner Erwartung war es zu hoch.
Ich merke, an dir ist eine Philosophin vorbeigegangen. Aber ja, ich kann dir da stellenweise zustimmen. Und wundere mich, wo mein Vergangenheits-Ich Charleston statt Colorado aufgeschrieben hat. Allerdings ging es gut los für Tampa. Denn in Minute 2 hat Jordan Fahne echt sehr schöne Doppelparade gezeigt. So hat er nämlich zuerst einen Ball aus spitzem Winkel klären können. Allerdings ging der Ball direkt von seinem Klärungsversuch Richtung Mitte der eigenen Hälfte und wurde dann von Seth Sandy als Fernschuss direkt wieder aufs Tor gejagt. Wofa allerdings die zweite Parade innerhalb von 10-15 Sekunden zeigen konnte. Das heißt, Jordan Farr im Tempertor wurde recht früh warm geschossen und konnte sich auszeichnen.
Die viel entscheidendere Szene hast du aber vergessen. Die war nämlich vor Anpfiff und wir haben beide das Gleiche gedacht. Nämlich, mach doch das Licht an. Wir wissen ja natürlich schon längst, dass in diesem Stadion gerne mit dem Licht gearbeitet wird, Aber bis dato ist es sonst eigentlich immer genutzt worden, wenn ein Tor fällt. In diesem Spiel war aber bereits vor der Partie, quasi vor dem Anpfiff, dass man das Licht nochmal nach unten reguliert hatte, sodass es recht dunkel war. Aber das sieht einfach irgendwie nur merkwürdig aus. Es dauert bis zur 28. Minute, bis nochmal eine sehr interessante Szene kommt, wenn du davor nichts mehr hast.
Nö, nimm die ruhig.
Man sieht etwas, was ehrlich gesagt ich von Tampa so in den letzten Jahren eigentlich nicht so sehr gewöhnt war, aber in diesem Spiel immer wiederkehrt. Nämlich Hanya, der völlig frei im Strafraum von Tampa steht und wirklich sehr, sehr viel Platz hat, völlig ignoriert wird und er bekommt den Ball zugespielt, ausreichend Zeit, er kann sich nochmal umsehen, den Ball in aller Ruhe annehmen, in aller Ruhe gucken, wo er den Ball hinspielen will und versenkt ihn dann oben rechts ins Tor. Das also darf dir so auf gar keinen Fall passieren. Und wie gesagt, das hätte ich von Tampa nicht erwartet, so eine komplett fehlgestellte Verteidigung.
Man muss ihn wenigstens da noch zugute halten, dass der Schuss abgefälscht worden ist. Aber ja, man hat Hanya trotzdem deutlich zu viel Raum gegeben. Aber eine kleine Abfälscher war schon noch mit dabei.
Ja, aber also warum steht er denn so frei da?
Das ist eine Frage, die wir gut als Folgentitel nehmen können, denn das kam noch öfters vor.
Ja.
Aber ja, es gab in der 42. Minute das nächste Tor. Hier war es, ich würde sagen, die Älteren erinnern sich vielleicht noch an ihn. Ronny, a.k.a. der brasilianische Kugelblitz von Hertha BSC in den ja Anfangs 2010er Jahren, der konnte nicht viel, außer Fernschüsse mit Wucht und Freistöße. Und der gute Spieler namens McGee hat sich gedacht, er will auch wie Ronny spielen und hat den Ball mit ordentlich Wucht unter die Latte ins Tor genagelt. Da war so viel Kraft dabei, der Torwart wollte gar nicht den Ball halten. Dann hätte er sich gleich beide Hände gebrochen. Und so traf Colorado in der 42. Minute durch einen ordentlichen Fernschusskracher mit sehr viel Wucht von McGee zum 2:0.
Es fällt ein weiteres Tor in der 47. Minute. Und in dem Fall ist wieder beteiligt Hanya, der wieder sehr frei steht und wieder sehr viel Zeit hat. Es scheint sich sehr zu wiederholen. Und die Zeit nutzt er und entdeckt Dylan, der ebenfalls recht frei steht. Und dadurch, dass er natürlich alle Zeit der Welt hat, kann er ihn ganz in Ruhe anvisieren, schickt ihn den Ball rüber und für Dylan ist natürlich sehr leicht. Der macht dann das Tor.
Ich fand's auch so schön, weil sich quasi bei einer Szene davor die Kommentatoren lautstark fragten, ja, wann wird denn Dylan endlich sein erstes Tor für Colorado machen? Und dann kriegt das quasi so geschenkt, nur ein paar Minuten später.
Ja, wahrscheinlich haben sie es gehört. Und dann dachte sich Hanya wahrscheinlich, ja, okay, gut, hier komm, mach.
Stichwort Hanya. In der 53. Minute, also kurz nach Wiederanpfiff, macht der gute Mann sein drittes Tor an diesem Tag. Und auch da stimmte fast gar nichts. Denn es gibt einen hohen Ball in den Strafraum. Hanya ist zwar in Begleitung eines Tampa-Verteidigers, der aber nicht wirklich daran interessiert ist, ihm A, sich vor ihn zu stellen oder einen möglichen Ball wegzulaufen. Ich würde sagen, für 2 Sekunden einen Sekundenschlaf, sodass Hanya den hohen Ball sieht und sich mit einem Flugkopfball reinschmeißt und so den Ball unten rechts reinlenken kann. Völlig unangegriffen von Tampa-Verteidiger, der erst dann wirklich reagiert, als Hanya schon fliegt. Und so traf der gute Mann in Minute 53 zum, man kann schon spoilern, spielentscheidenden 4:0. Und jetzt müsste Tampa nochmal ordentlich zurückkommen.
Was ich an diesem 4:0 interessant fand, war, dass man an der Stelle sehr, sehr gut sieht, was da in der Verteidigung von Tampa los ist. Böse Zungen würden sagen, nichts, weil tatsächlich passiert nicht so viel. Entweder achten sie nicht darauf, wo ihre Gegenspieler stehen, oder aber, was man in der Szene sehr, sehr gut sieht, sie agieren nur halbherzig. Die Szene beginnt ja damit, dass mehrere Spieler von Colorado am Strafraum rumstehen, den Ball haben und ihn mehrfach versuchen, in den Strafraum zu schießen. An der Stelle stehen dann durchaus Tampa-Verteidiger auch an der richtigen Position. Und in einem Fall bekommt sogar einer der Verteidiger den Ball direkt in die Füße gespielt. Sein Mitspieler, sein Außenverteidiger, hatte zuvor versucht, sehr halbherzig, diesen Schuss zu verhindern, da ranzugehen. Aber ja, da fehlte quasi jegliche Energie. Er hat nun also den Ball am Fuß und könnte es sich ganz einfach machen, indem er entweder selbst mit dem Ball rausläuft, das könnte enger werden, weil natürlich viele Gegenspieler in der Nähe sind, oder aber, indem man den Ball einfach mal rausschießt. Er entscheidet sich für so eine Drittvariante. Er spielt einfach den Ball zum Gegenspieler. Und das ist die Situation, in der Hanya dann den Ball bekommt und daraufhin dann entscheiden kann, was er so macht. Es war nicht Hanya, der den Ball bekommt, sondern Feedback. Und der passt ihn dann zu Hanya.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Und ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast, kann man eigentlich die zwei Tore von Tampa doch recht schnell zusammenfassen. Und ich würde es durchaus übernehmen, wenn du möchtest.
Ja.
Denn in Minute 75 kommen die Jungs von Tampa auch noch zu einem Törchen. Und auch das war ein bisschen ähnlich von der Verteidigungsweise. Es gibt eine Flanke von rechts in den Strafraum von Colorado. Leo Fernandes steigt hoch, setzt sich gegen zwei Verteidiger durch, die nicht wirklich daran interessiert wirkten, den Ball zu verteidigen. Er trifft per Kopf und lenkt den Ball links rein zum 4:1. Und 3 Minuten später trifft der gute junge Rivera von Tampa zum 4:2. Auch hier, keiner hat verteidigt. Also er kriegt den Ball vom Strafraum, rennt mit nicht krass viel Geschwindigkeit oder Technik zum Strafraum, macht einen halbherzigen Schlenker um einen Verteidiger, der nun dagegen stand, und trifft dann unten locker zum 4:2. Da war ordentlich Platz im Tor, also der Keeper wirkte auch nicht ganz gut. Und die drei Colorado-Verteidiger in der Nähe waren halt auch eher geistig anwesend, aber nicht körperlich aktiv. Das heißt, unterm Strich fallen 6 Tore, wovon mindestens, ich würde mal sagen, 5 bei einer guten Verteidigung oder einer interessierten Verteidigung vielleicht nicht zwingend hätten so fallen müssen. Aber unterm Strich, die Colorado Springs Switchbacks nutzen ihre gute Form, auch ohne Ronaldo Damus, zu einem weiteren Heimsieg aus. Tampa verliert auswärts und konnte es nicht mal wieder gut machen. Denn sie spielten nämlich bereits unter der Woche, also in der letzten Nacht, gegen Birmingham, auch auswärts, und haben da 2:0 verloren.
Es zeichnet sich ein gewisses Bild ab bei Tampa.
Ein bisschen wie bei Louisville. Louisville ist zu Hause echt gut, wenn die auswärts spielen, schwächen sie gerne mal. Und ich glaube, Tampa geht's da derzeit ähnlich so.
Vielleicht sollten sie, wenn sie Auswärtsspiele haben, nicht jedes Mal ihre Verteidigung vergessen, sondern die auch mal mitnehmen.
Ach, die hatten bestimmt ein Andrew Carlton Gedächtnisproblem und haben ihre Pässe beim Flieger vergessen.
Passiert.
Stichwort Fliegen. Gehen wir zu wunderschönen fliegenden Vögeln, die pink sind und gerne stelzend durchs Wasser laufen. Gehen wir zu den Flamingos. Denn in der USL League One gab es unter der Woche, also für uns in der Nacht zum Donnerstag, für euch vorgestern, die Halbfinalbegegnungen im Leagues Cup, der ja durch Sponsoren den Namen Jägermeister Cup trägt. Ich mich aber weigern werde, ihn weiterhin so zu nennen. Und in der ersten Partie spielten die Flamingos von Forward Madison gegen Charlotte Independence. Was mir in der Partie auffiel, neben Szenen, die wir gleich noch besprechen werden, waren, dass Charlotte zwar einige Torchancen hatte, aber die meisten immer dasselbe Prinzip hatten, nämlich ein Schuss aus relativ weiter Entfernung, ohne sonderlich viel Wucht, zentral aufs Tor, wo Shipman sich einfach nur den Ball mit den beiden Händen schnappen und auf den Bauch fallen lassen musste. Und ja, so passiert es auch schon in Minute 2 quasi. Und ich bin ganz ehrlich, lasst doch bitte eure Fernschüsse sein, wenn ihr entweder keine Präzision habt oder keine Wucht habt. Entweder sie gehen meilenweit übers Tor oder sind so lasch geschossen, dass selbst ich ein Ei aufnehmen könnte. Und das finde ich dann schon ein bisschen deprimierend.
Ich habe da eine Theorie. Forward Madison hat doch bei seinen Spielen immer eine riesige Rutsche hinten für das Publikum. Vielleicht trainieren die Spieler mit dieser Rutsche, dass sie immer über die Rutsche schießen müssen oder so. Und haben es völlig verlernt, auf das Tor zu schießen.
Meine Theorie wäre ja, um das zu kontern, für jeder Schuss, der vom Gegenkeeper gehalten wird, darfst du eine Runde rutschen gehen. Das ist quasi gar nicht die Motivation zum Tore schießen. Du willst einfach nur rutschen gehen.
Nach dem Spiel siehst du dann die Spieler nicht auslaufen, sondern ausrutschen.
Exakt.
Kann ich aber bestätigen, was du gesagt hast. Mir ist auch aufgefallen, dass sie in großen Teilen, gerade so in der ersten Halbzeit, meistens das bestimmtere Team waren und auch sie mehr Chancen hatten, diese aber überhaupt nicht gut umgesetzt wurden und die Möglichkeiten, die man hatte, dabei weitem nicht wahrgenommen wurden.
Gehe ich vollkommen mit. Und es gab dann auch direkt das erste Tor in der ersten Halbzeit und das wurde vom Kapitän und Innenverteidiger von Madison gemacht, denn es gab eine Eckballszene in der 34. Minute. Der Ball führte zu gar nichts. Beide Mannschaften machten sich im Prinzip schon wieder dazu bereit, das übliche Feldspiel wieder aufzubauen. Allerdings hatte Madison dann noch eine zweite Chance daraus bekommen, wo eben noch nicht alles wieder komplett sortiert gewesen ist. Der Ball kommt zurück in den Strafraum, wo Mitch Osmond, der Kapitän von Madison, den Ball kriegt, gerade so nicht im Abseits steht, ist nicht sonderlich weit vom Tor entfernt, da er eben noch quasi vom Eckball noch zurückgeblieben ist. Er bekommt den Ball und haut ihn ganz bequem unten rein. War gut geschaltet von Madison, ein bisschen blöd verteidigt von den Jungs von Charlotte, aber unterm Strich, wie schon erwähnt, nicht unverdient, denn Madison war das spielentscheidende Team. Und wenn du halt beim Wiederaufbau quasi des nächsten Spielzugs hinten pennst, dann darfst du dich nicht beklagen, wenn selbst der Innenverteidiger plötzlich das Tor trifft. Ist ja immerhin 7 Meter breit.
Wobei ich aber schon fand, dass auch in der Situation ein bisschen Glück mit dabei war, weil der Ball wird ja von außerhalb des Strafraums in die Menschenmasse sozusagen geschossen und prallt von da aus ab und fliegt von da aus dann aber nach links, wo Osmond ja steht. Also ein bisschen Glück war mit dabei. Es bleibt aber nicht bei diesem Stand, sondern noch in der ersten Halbzeit fällt ein weiteres Tor. Und in dem Fall macht es Charlotte gar nicht so unclever. Der Ball kommt als recht gefährlicher Pass sozusagen in den Strafraum. Gefährlich deshalb, weil eigentlich hätte jeder an diesen Ball kommen können. Auch die Verteidiger. Aber die hatten keine Lust. Es gibt mehrere Charlotte-Spieler, die theoretisch an den Ball kommen könnten, es aber entweder nicht machen, weil sie ihn direkt durchkommen lassen, oder sie zwar an den Ball gehen, dann aber, so passiert es in der entscheidenden Szene, den Ball ablegen und in dem Fall wird der Ball für Alvarez abgelegt, der einfach erheblich besser steht als sein Mitspieler und dann den Ball direkt aufs Tor schießen kann und es so vor der Halbzeitpause noch 1:1 steht.
Kann man so schön zusammenfassen. Es dauerte allerdings nicht lange in der zweiten Halbzeit, bis das nächste Tor fiel. Und das war Christian Chaney, der später nochmal wichtig werden wird. Chaney kriegt den Ball nach einer Flanke. Wobei ich da sagen muss, dass ich es echt schön fand. Denn der Ball sollte zu einem Mitspieler geflankt werden, der den Ball zu Chaney zurückpasst mit einem Hackentrick. Chaney kriegt den Ball, schaltet direkt und haut den Ball unten rein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es vielleicht nicht zwingend so geplant gewesen ist, aber in der Sekunde perfekt durchdacht gewesen ist. Denn so zu reagieren, dass du weißt, dass dein Mitspieler A hinter dir steht und B, dass er die bessere Schussposition hat, war wirklich gut gemacht und gefiel mir gut. Also die Flanke geht rein, der originale Abnehmer leitet den Ball mit der Hacke auf Chaney zurück, der halt knapp einen Meter schräg versetzt hinter ihm stand. Und der schießt dann mit ordentlich, Präzision unten zum Türchen rein.
Und ja, ziemlich genau 20 Minuten später ist wieder Chaneys nächster großer Moment. aber der ist leider nicht ganz so gut. Jenny hatte zuvor schon einmal eine gelbe Karte bekommen. In dieser Situation jetzt grätscht er in seinen Gegenspieler rein, so ein bisschen von hinten, sägt ihn einfach um, ganz klassisch, und bekommt dafür dann die gelb-rote Karte, weshalb sie in Unterzeit spielen müssen.
Gehe ich mit. War ungünstig, aber zu sowas Lustigem kommen wir später nochmal. In der 79. hatte Madison noch eine gute Chance zu erhöhen, denn Juan Galindres kriegt den Ball recht quasi in der inneren Box vom Strafraum, versucht den Ball in die linke untere Ecke reinzuziehen. Allerdings schmeißt sich Peck, der Keeper von Charlotte, dazwischen und klärt den Ball. War eine gute Chance, allerdings unterm Strich auch ein bisschen zu leicht für Peck, der hat noch das ganze Tor quasi Platz hatte, um weit zu fliegen.
Wo wir schon beim Thema Fliegen sind. In der 82. Minute fliegt auch jemand, beziehungsweise gleich drei fliegen. Der Ball ist wieder auf dem Spielfeld unterwegs. Ein Spieler entscheidet sich zu grätschen. In dem Fall ist es Endian. Das Problem ist, er trifft nicht nur einen Gegenspieler, sondern er trifft gleich zwei. Und hier sägt er beide um und bekommt dafür eine straight red card. Kann man geben. Also fand ich jetzt nicht wahnsinnig strittig, die Entscheidung.
Würde ich dich tatsächlich genau dabei unterstützen. Sah eine eher dumme Aktion. Und ja, Hut ab, wenn du schaffst, zwei Spieler auf einmal wegzugrätschen, da sollte zumindest sowas wie eine Mitarbeiter des Monats Plakette vom Schiri kriegen. Also Hut ab, gute Leistung. Auch da, ja, völlig unnötig. Hat aber keinen Einfluss aufs Spiel mehr genommen. Das heißt, Forward Madison gewinnt mit 2:1 und steht damit im Finale des Leagues Cup. Und auf welchen Gegner sie treffen, das würde ich sagen, hört ihr nach einer kleinen Pause bei Sideline, dem USL-Podcast. Willkommen zurück zum letzten Mal für heute bei Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de und auch jetzt noch dabei, die liebe Anne.
Genau.
Wir sind bei der zweiten Halbfinalpartie im USL Leagues Cup angekommen. Denn ihr wollt ja sicherlich noch wissen, gegen wen Forward Madison im Finale spielen muss. In der zweiten Halbfinalpartie spielten die Jungs von den Northern Colorado Hailstorm Jungs gegen Union Omaha. Wer vergessen hat, wie man eigentlich in die K.O.-Phase einzieht, die drei Gruppensieger ziehen in die K.O.-Phase ein, gesetzt, und die Mannschaft mit den meisten Toren. Sollte das die Mannschaft sein, die eh schon weitergezogen ist, wird das dann die zweite Mannschaft in dem Ranking sein. Und so kam nämlich Omaha in die K.O.-Phase. Sie sind nicht Gruppenerster geworden, aber waren aufgrund ihrer guten und geschossenen Tore doch würdig genug, in die K.O.-Phase zu kommen. Und jetzt, liebe Anne, an dich die Frage, war Omaha es würdig, in die Halbfinalbegegnung zu kommen?
Würdig waren sie es. Allerdings hatten sie nicht den besten Tag. Wahnsinns-Teaser.
Das beschreibt irgendwie gefühlt jedes Team. Sie hatten einen schlechten Tag. Oder, ja, meine Härte, ein schlechtes Jahrhundert. So, gehen wir in die Partie. Und ich bin ehrlich, die erste Szene, die ich mir aufgeschrieben habe, die war doch ein wenig kontrovers. Und zwar war das die erste von gleich mehreren Platzverweisen. Hattest du vorher noch was? Es gab eine Szene, die man sich mehrmals angucken musste, um zu verstehen, was eigentlich am Ende der Grund gewesen ist. Denn Jerome von, wenn ich mich täusche, Omaha, bekam die rote Karte. Und wofür bekam er sie? Eigentlich für eine Szene, die nicht hätte unglücklicher laufen können. Denn Hort rennt in Richtung Strafraum von Omaha. Jerome ist der letzte Mann, bemerkt das und versucht, sich in den Weg des Gegners zu stellen. Das schafft er so erfolgreich, dass beide Spieler ineinander krachen und das auch mit den Köpfen und zu Boden gehen. Problem ist, in dieser Szene verletzt sich der Verteidiger, der als letzter Mann das Foul gezogen hat, so stark, dass er in der Trage vom Platz getragen werden muss oder geschoben werden muss, bekommt aber trotzdem Rot, weil er der letzte Mann gewesen ist und damit eine klare Torchance vereitelt hat. Das sah man zuerst nicht, weil eben beide auf dem Boden lagen und dann beide sagten, oder die Kommentatoren sagten, beide sind mit den Köpfen gegeneinander gerasselt. Das heißt, ja, aufgeschlüsselt, der Stürmer rennt in Richtung des Tores, der Verteidiger stellt sich in den Weg, beide krachen ungünstig ineinander und am Ende kriegt der Verteidiger die rote Karte und muss sogar noch vom Platz, weil er sich verletzt hat. Was für ein Scheißtag.
Na gut, vom Platz hätte er gehen müssen. Aber also so strittig fand ich die Szene gar nicht. Was ich interessant fand, war, dass das in den Highlights gar nicht zu sehen war. Aber an sich, finde ich, ist die rote Karte schon okay. Er ist der letzte Mann und er stellt sich mit dem Körper in den Lauf seines Gegenspielers. Das hätte, also selbst wenn sich da beide jetzt nicht verletzt hätten, hätte das so oder so rot gegeben, weil er definitiv verhindert hat, ohne den Ball zu spielen, dass der Angreifer da irgendwie weiter Richtung Tor käme und das eine klare Verhinderung einer Torchance ist. Von daher finde ich die Szene völlig okay, dass man die so pfeift. Hast du in der ersten Halbzeit noch ein anderes Highlight?
Nee, tatsächlich gar nicht.
Dann gab es in der 58. Minute noch eine interessante Szene. Und in dem Fall wird der Ball ziemlich gut hinter die Linie gespielt. Das heißt, die Verteidigung passt gar nicht so richtig, also passt überhaupt nicht gut auf und merkt nicht, dass genau auf ihrer Linie auch Angreifer stehen. Und weit und breit steht kein Verteidiger bei ihnen, sodass sie Platz haben und dadurch, dass sie den Ball perfekt bekommen haben, mit dem Ball einfach nur noch Richtung Tor laufen müssen und am Ende auch das Tor machen. Das war verteidigungstechnisch wirklich nicht gut gesehen. Ethan Howard hat das ansonsten ganz gut gemacht. Aber am besten war natürlich in dem Fall das Zuspiel, was wirklich punktgenau saß.
Es dauerte dann bis zur 72. Minute, wo dann das zweite Tor fiel. Und so viel können wir schon mal spoilern, das spielentscheidende Tor war. Denn Rendon, der gerade quasi den Ball perfekt durchgelassen hat, ist nun der Torschütze in der Partie. Er kriegt den Ball im Strafraum zugespitzelt. Der Keeper, und zwar Nuhu, versucht den Winkel für ihn zu verkürzen, indem er den linken Pfosten zustellt. Allerdings öffnet er so den langen Pfosten und damit quasi das rechte untere Toreck, was es dann für Rendon halt sehr leicht gemacht hat, das Törchen zu erzielen. Rendon schiebt also den Ball ein zum 2:0 und damit auch, können wir schon mal sagen, zum Endstand der Partie.
Das war allerdings nicht die letzte Szene, über die man sprechen kann. Und jetzt kommt, finde ich, eine sehr kontroverse Szene. Wir sind in der 75. Minute. Und in dieser bekommt der Deutsche, Max Schneider, eine rote Karte. Wir haben uns die Szene mehrfach angesehen und haben uns auch angehört, was die Kommentatoren dazu sagen, was die USL dazu veröffentlicht hat. Und wir sind immer noch verwirrt. Die Szene besteht möglicherweise aus zwei Situationen. Roundabout in der 73-55. Sekunde eine Situation, in der Schneider eine Grätsche macht und da den Gegenspieler umgrätscht. Es sieht allerdings so aus, als wenn er in der Szene den Ball trifft. Der Ball rollt daraufhin weiter nach links und nur 10 Sekunden später passiert dann die Szene, die wahrscheinlich die rote Karte verursacht. Schneider ist wieder am Ball. Und hinter ihm kommt ein Mitspieler, nicht ein Mitspieler, ein Gegenspieler angelaufen. Und er ist in der Bewegung und trifft so aus der Bewegung heraus, weil sein Gegenspieler von hinten angerannt kommt, ihn mit dem Ellenbogen so ein bisschen am Hals. Vom Gegenspieler sieht man darauf aber keine große Reaktion. Und man muss auch dazu sagen, dass der Gegenspieler auch in ihn reinrennt, ihn umrennt sozusagen, weshalb er stürzt, den Ball aber trotzdem bei sich behält und dann im Sitzend den Ball wieder woanders hinpasst. Die Schiedsrichterin pfeift sehr schnell und die Kommentatoren dachten, jetzt gibt es einen Freistoß für Schneider. Aber das passierte nicht, sondern es gab die rote Karte für ihn.
Ja, das ist eine Frage, die wir uns beide gestellt haben und noch keine Antwort bekommen haben. offiziell Violent Conduct, also für wirklich ein böses Foul. Ich weiß es nicht. Also wenn es schon reicht, dass er ihn beim zu Boden gerungen werden für 2 Sekunden die Hand am Hals hat, wo er sich versucht, irgendwie noch an der Schulter abzustützen, dann haben wir den Grund gefunden. Ansonsten keine Ahnung. Denn ja, knapp 10, 15 Sekunden vorher geht er halt am Mittelkreis quasi zum Ball und der Gegner fällt drüber, was auch kein Foul gewesen ist. Und nach der Szene, wo er eben zu Boden gerungen wird und die Hand am Hals des Gegners hatte, dreht er sich am Boden noch ein Stück zurück, um den Ball wegzuspitzeln. Und auch da kommt der Gegner nicht an ihn vorbei oder durch ihn zum Fallen. Ich habe keine Ahnung, wodurch er hier die rote Karte bekommen hat. Die Kommentatoren meinten, er hätte der Schiedsrichterin was ganz Nettes über ihre Mutter gesagt. Können wir schlecht beurteilen, weil dort die Kamera in der Zeit nicht auf ihn gerichtet war, bevor er zurück zur Schiri-Dame rannte. Keine Ahnung. Also wenn es ein Foul gewesen ist, muss mir das gerne einer erklären oder vielleicht eine andere Kameraperspektive bieten. Wenn es eine Beleidigung war, dann ja, hätte ich sie auch gerne gehört, denn ich habe keine Ahnung, was der Grund gewesen ist.
Die Hand oder der Ellenbogen am Hals, das ist etwas aus der Bewegung heraus. Es ist nicht so, dass er dem Gegenspieler an den Hals greift oder so, sondern er berührt ihn halt mit dem Ellenbogen-Arm irgendwie am Hals. Aber wie gesagt, der Gegenspieler läuft einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Und der Gegenspieler war derjenige, der von hinten in ihn reingekracht ist. Der Rest von Schneider eher so aus der Bewegung heraus passiert. Deswegen finde ich es irgendwie, die ganze Szene ein bisschen merkwürdig. Selbst wenn sie das Verhalten von Schneider mit dem Arm Richtung Hals falsch fand, hätte in dem Fall in meinen Augen maximal eine gelbe Karte ausgereicht. Da aber eine strikte rote Karte zu geben, finde ich merkwürdig.
Gehe ich mit. Also eine der seltsamsten roten Karten, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Und auch eine, wo wir beide sogar verwirrt sind. Sonst ist meistens irgendwie einer verwirrt, der andere weiß es. Und wir sind uns völlig unterschiedlicher Meinung. Aber dass wir beide verwirrt sind und nicht wissen, warum zur Hölle hat er da rot bekommen oder wir sehen es nicht, das haben wir auch noch lange nicht mehr.
Ja.
Unterm Strich geht die Partie mit dem 2-0 zu Ende. Das heißt, Northern Colorado gewinnt gegen Union Omaha und damit steht auch die Finalbegegnung fest. Das heißt, Forward Madison, die Sieger aus dem letzten Spiel, treffen auf Northern Colorado Hailstorm. Und die Mannschaft, die das gewinnt, ist dann der Sieger des ersten USL Leagues Cup, der ja vermutlich in naher Zukunft auch die USL Championship mit einbeziehen wird. Und ja, die Partie findet nächste Woche statt. Das heißt, jetzt am Wochenende könnt ihr euch ganz normal auf die Ligaspiele konzentrieren, bevor es nächste Woche in das große Finale geht.
So ist es.
Stichwort Zukunft und Stichwort auf die Liga konzentrieren. Hast du vielleicht schon eine Partie am Wochenende, die du empfehlen möchtest? Wenn nicht, dann habe ich bestimmt schon welche.
In der Super League gibt es eine Partie, die ich durchaus spannend finde. Wir sind ja noch ganz, ganz frisch in der Saison. Die meisten Teams haben erst 1 oder 2 Spiele gespielt. Und um 2 Uhr von Samstag auf Sonntag wird man die Partie zwischen Dallas Trinity und Lexington sehen. Für Lexington lief es bis dato noch nicht so gut. Sie haben jetzt 2 Spiele gespielt, eines davon unentschieden, das andere verloren. Dallas dagegen hatte 2 Unentschieden bis dato. Das sind aber 2 Teams, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass sie auf Augenhöhe miteinander spielen und da vielleicht eine durchaus spannende Partie zustande kommen kann. Und ja, vielleicht bringen sie die Tabelle ja nochmal ein bisschen durcheinander, weil mit 3 Punkten würde Lexington sehr weit nach vorne springen und wäre dann nach aktuellem Stand am Anfang der Saison auf Playoff-Platz.
Stichwort spannende Partie. Wenn wir in der Super League bleiben, würde ich gerne die Partie zwischen Tampa Bay Sun und dem Brooklyn FC empfehlen. Die ist in der Nacht auf Sonntag um 1 Uhr und Tampa Bay spielt bisher ziemlich guten Fußball, hat auch eine sehr gute Torhüterin, die unter anderem die Parade der Woche und auch zur Spielerin des Monats ernannt worden ist, Ashley Orcus. Und sie trifft eben auf das neue Team aus Brooklyn, die mit einer Keeperin aufwarten können, die ebenfalls sehr gut ist, mit Sidney Rivera. Da bin ich sehr gespannt, wie die Partie laufen wird. Und ja, bitte bedenkt, es ist aktuell ein bisschen unsicher, wo die Super League überhaupt läuft. Ob jetzt sie wirklich bei der Zone bleibt, ob sie beim USL YouTube-Account läuft. Stand jetzt, Donnerstagabend, werden die Spiele auf YouTube übertragen. Sollte es nicht so sein, kriegt ihr trotzdem die Highlight-Videos auf dem USL YouTube-Kanal, wenn euch die 5- bis 8-minütigen Clips ausreichen.
In der Championship gab es eine Partie, die mich besonders angesprochen hat, nämlich Detroit gegen New Mexico. New Mexico hat ja bis dato eine ziemlich starke Saison und hat doch schon des Öfteren bewiesen, dass sie auch auswärts gut spielen können. Allerdings, auch Detroit spielt gar nicht so schlecht in dieser Saison und ist aktuell auf Platz 4 in der Eastern Conference und sie spielen zu Hause. Es könnte also sein, dass sie es schaffen, New Mexico mal wieder zum Stolpern zu bringen.
Gehe ich mit, würde ich auch vollkommen aus so unterstützen, denn New Mexico überzeugt mich noch nicht so komplett. Also sie haben oft so Spiele, wo sie sehr schlampig unterwegs sind und am Ende davon profitieren, dass ihre Verfolger ebenfalls nicht gut gespielt haben. Auswärts in Detroit ist immer schwierig, mit dem Stadion und der Supporters Group im Rücken. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Detroit da wirklich als Sieger vom Platz geht, was das Rennen im Westen nochmal wieder ein bisschen spannender macht. Ich würde tatsächlich...
Außer die Verfolger von New Mexico scheitern auch wieder.
Das kann sein, aber daran glaube ich nicht so wirklich tatsächlich. Aber ich möchte tatsächlich gleich zwei Partien empfehlen. Und zwar die erste sind die Colorado Springs Switchbacks, die auf Charleston treffen. Nachdem sie Tampa besiegen konnten, kommt jetzt das nächste hochkarätige Team aus dem Osten. Nach Colorado. Ich bin sehr gespannt, wie das läuft. Und ich möchte die Partie zwischen Tampa und Pittsburgh empfehlen. Und zwar nicht wegen Tampa. Warum möchte ich Pittsburgh empfehlen? Wer hier zu Saisonbeginn zugehört hat oder mein quasi Mini-Fazit nach dem ersten Drittel gehört hat, der weiß, Pittsburgh spielt eher schlecht, hat die wichtigsten Spieler verloren, steht weit unten drin, echt ein blödes Team. Aber das stimmt so nicht mehr. Denn Pittsburgh ist jetzt seit einigen Wochen in einer ziemlich guten Form, stehen defensiv sehr sicher, gewinnen die Spiele, die sie zu gewinnen haben und mausern sich dann doch wieder zu einem Playoff-Contender. Das heißt, aktuell ist Pittsburgh vielleicht noch nicht so gut, wie die letztes Jahr waren, aber deutlich stärker geworden und sie konnten ja auch letzte Woche Rhode Island besiegen und sich damit noch näher an die Playoff-Plätze ranpushen. Und daher wäre hier mein Tipp, Tampa gegen Pittsburgh, einfach um zu sehen, ob Pittsburgh es auch weiterhin schaffen kann, um oben dran zu bleiben und ob sie auch Hochkaräter besiegen können. Und daher mein kleiner Tipp und das Sonderlob der Woche an Bob Lilly und seine Jungs aus Pittsburgh. Wird vielleicht nicht das attraktivste Spiel, weil dafür steht Bob Lilly nämlich mal, aber es könnte sehr spannend werden, was die Top 4 im Osten angeht.
Hast du noch eins für die Championship? Ansonsten hätte ich für die League One noch eins.
Tatsächlich auf den ersten Blick nicht. Wir haben das Glück, dass alle Mannschaften am Wochenende spielen, aber halt auch das Pech, dass es so viele Spiele sind, dass man da gern mal den Überblick verlieren kann. Aber nee, auf den ersten Blick würde ich sagen, bin ich mit der Championship fürs Erste fertig.
Zumal noch nicht mal Spiele zu vernünftigen Uhrzeiten kommen. Das ist in der League One leider auch nicht der Fall, aber vielleicht sehen wir eine Rache. Wir haben vorhin über ein Spiel gesprochen. Und exakt die gleiche Partie kommt jetzt am kommenden Wochenende wieder. Nämlich Northern Colorado Hailstorm spielt zu Hause und empfängt Union Omaha. Interessant daran ist, dass Union Omaha zurzeit in der Tabelle auf Platz 1 ist, während Colorado auf Platz 4 ist. Nutzt Union Omaha dieses Spiel jetzt, um sich für das Ausscheiden im Leagues Cup tatkräftig zu bedanken und lieber für die Liga dann nochmal 3 Punkte mitzunehmen. Vielleicht nehmen sie diesmal auch eine Verteidigung mit.
Ich würde sagen, guter Tipp, den hätte ich auch so gern gegeben. Und das gleiche gilt übrigens auch für Tampa, dass die sich hoffentlich auch eine Verteidigung gegen Pittsburgh zurechtlegen. Denn Pittsburgh mag vielleicht nicht zwingend auftreffen, aber selbst die treffen mehr als einmal, wenn Tampa genauso schlecht verteidigt wie gegen Colorado. Gut, hast du ansonsten noch was in dieser kleinen, wundervollen USL-Woche?
Nein.
Dann würde ich sagen, soll es das für diese Woche bei Sideline gewesen sein. Ich hoffe, diese vollgepackte Folge wird euch ein bisschen über die letzte Woche hinweg trösten können, wo ihr keine neue Folge hattet. Wie üblich gilt, wenn ihr Wünsche habt, Themen, Gesprächsideen oder auch Spiele, die wir mal ansprechen sollen, oder Teams, die wir viel zu selten besprechen, lasst es uns gerne auf den bekannten sozialen Netzwerken wissen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder bei Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.